Das war einfach die Motivation, dass ich festgestellt habe in Diskussionen mit Freunden, Bekannten, auch im beruflichen Umfeld, ich bin als hauptamtlicher Gewerkschafter tätig, dass ich da immer wieder die Feststellung gemacht habe, man überzeugt die Menschen mit sozialpolitischen, wirtschaftspolitischen und ähnlichen Argumenten. Man begründet, warum Ausgabenkürzungen in öffentlichen Haushalten, Lohnkürzungen und so weiter, warum das nicht funktioniert. Man verweist auf Griechenland, die mit so einer Politik 25% Einbruch der Wirtschaftsleistung hatten und ähnliches. Mhm. Und man erntet viel Kopfnicken und 2 Minuten später kommt dann aber wieder so ein Satz von wegen, naja, aber es geht ja nicht so weiter mit den Schulden und wir müssen kürzen und es geht auch nicht anders und die Löhne dürfen nicht so sehr steigen und so weiter. Also man hat gute Argumente gegen eine bestimmte Politik, stellt aber gleichzeitig fest, dass diese Argumente immer nur ein Stück weit verfangen und überzeugen können. Und meine Vermutung war, das liegt einfach daran, dass der Neoliberalismus uns sehr viel mehr prägt, als man das vielleicht auf den ersten Blick meint, als das in der Wirtschafts- oder Sozialpolitik so scheint. Und meine These, meine Annahme war eben, der prägt unseren Alltag so umfassend, dass wir es oft gar nicht mehr merken.
Bevor wir jetzt tiefer einsteigen und genau auch über diesen Alltag sprechen, vielleicht nochmal, um es runterzubrechen oder um uns irgendwie einig zu sein, worüber wir eigentlich sprechen, was verstehst du denn darunter, wenn du Neoliberalismus sagst?
Also Neoliberalismus wird sehr unterschiedlich, der Begriff wird sehr unterschiedlich gebraucht. Manche sagen, es ist eine Art politische Bewegung ab den 30er, vor allem dann in den 70er Jahren. Also Menschen, die sich mit einer bestimmten, ja, politischen Überzeugungen durchgesetzt haben. Manche sagen, es ist eine Ideologie. Den Begriff hast du ja gerade auch benutzt. Ja. Manche benutzen ihn auch als Schimpfwort, also insbesondere die Linken. Wenn die jemanden als neoliberal bezeichnen, ist das nicht freundlich gemeint, auch von mir nicht. Also so richtig klar ist das nicht. Ich glaube, wenn man sich darauf verständigt, dass Neoliberalismus eine Denkschule ist, die sich auch politisch eben in bestimmten politischen Maßnahmen durchsetzt, die man rund um das Schlagwort Marktextremismus, Marktradikalismus anordnen kann. Ich glaube, dann trifft man den Kern schon ganz gut. Also Markt steht ganz stark im Mittelpunkt, eine starke Orientierung an der Selbstverantwortung des Individuums, eine Ablehnung gegenüber Gemeinwohl und staatszentriertem Denken und Ähnlichem. Also sozusagen der Markt steht im Mittelpunkt und wird als Prinzip angesehen von den Neoliberalen, das eben nicht nur Wirtschaft organisieren kann, sondern auch die Gesellschaft insgesamt.
Jetzt hast du ja die staatliche Orientierung oder auch den Sozialstaat schon angesprochen, deswegen greife ich jetzt doch nochmal in den Begriff und ein bisschen in die Historie hinein. Wenn ich mir den Begriff Neoliberalismus anschaue, dann verweist er ja mit seiner Vorsilbe auf einen vermeintlich neuen Liberalismus. Und eine Kritik an einem Neoliberalismus könnte dann auch ein Begriff an diesem neuen Liberalismus sein. Um das klarzukriegen, heißt das jetzt, dass quasi der vermeintlich alte Liberalismus oder auch der sogenannte Sozialstaat beispielsweise der 50er Jahre gut waren, nicht kritikwürdig sind?
Nein, natürlich. Also es hat ja Gründe, dass der Neoliberalismus sich durchgesetzt hat. Mhm. Politisch und zwar bis weit ins ich würde sogar behaupten, linke oder linksbürgerliche Spektrum hinein. Neoliberalismus in der Tat deutet an, es gibt auch eine Art alten Liberalismus. Da meint man in der Regel das politisch-liberale Denken des 19. Jahrhunderts, das sehr stark eben auch so auch sowas wie Gemeinwohl noch im Blick hatte. Die Überzeugung damals war, Gemeinwohl, das erreichen wir, wenn wir unter anderem Märkte stärken, wenn wir individuelle Rechte stärken. Die Neoliberalen, die wollen die begründen sozusagen den Markt nicht mehr mit Gemeinwohl, sondern die begründen das mit Freiheit und Ähnlichem. Das heißt, das wäre so eine Differenz, wo ich sagen würde, da haben die alten Liberalen sozusagen den Neoliberalen dann doch noch was voraus, was so staatsbürgerlich-demokratisches Denken angeht. Wenn du den Sozialstaat ansprichst, da gibt es natürlich auch einiges, was man in den 60er, 70er Jahren kritisiert hat. Bevormundung, sehr starke Konzentration auf das männliche Familienvorstand, also den männlichen Familienvorstand, dieses traditionelle Familienernährermodell, Frau am Herd, Mann geht arbeiten und ähnliches. Das war natürlich in den 50er, 60er Jahren durchaus mit diesem Sozialstaat stark verknüpft und hat auch eher Linken zu einer Sozialstaatskritik geführt, die in vielen Punkten auch sicherlich berechtigt war. Was die Neoliberalen nur leider eben geschafft haben, ist, dieses Streben nach mehr Autonomie, nach Gleichberechtigung der Geschlechter und Ähnliches eben umzuformen in eine Sozialstaatskritik, die im Grunde den Sozialstaat komplett in die Tonne hauen will. Und da würde ich meinen, wird es natürlich gefährlich.
Als du die unterschiedlichen Zugänge zum Begriff gerade erläutert hast, da hast du auch den Punkt mit der Ideologie angesprochen. Würdest du sagen, Neoliberalismus ist eine Ideologie oder hat ideologische Momente? Und wenn ja, warum? Was macht das zu einer Ideologie?
Also es ist natürlich immer die Frage, was man unter einer Ideologie versteht. Auch der Begriff wird manchmal in einer eher beleidigenden Form benutzt, manchmal eher neutral. Wenn man ihn eher neutral gebraucht, also im Sinne von Denkschule oder Ähnlichem, würde ich sagen, ja, natürlich, Neoliberalismus ist eine Ideologie in diesem Sinne, weil er eben mit ganz bestimmten Denkweisen einhergeht, bei ganz bestimmten Überzeugungen. Ich habe die genannt, ne? Sozialstaats- oder generell Staatskritik, Kritik an Interventionen in die Wirtschaft, ganz radikale Überzeugung davon, dass Marktprinzipien überlegen sind und Ähnliches. Insofern, ja, es ist eine Denkschule und wenn man eben Ideologie neutral als Denkschule definiert, ist es natürlich eine Ideologie. Ich würde aber auch sagen, es ist eine Ideologie, wenn man diesen Begriff in einer eher beleidigenden Form benutzt, im Sinne von oder in einer kritisierenden Form benutzt. Es ist eine Ideologie, weil es in vielen Punkten einfach aus meiner Sicht eine falsche Denkschule ist, von falschen Grundüberzeugungen angeht, was eben beispielsweise diese Fetischisierung des Marktes angeht. Also insofern, ja, es ist eine Ideologie.
Neben der Frage, warum Menschen sowas mitmachen und den 18 Sichtweisen auf Neoliberalismus, hast du auch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Unterwerfung als Freiheit. Und darin zeigst du oder versuchst du zu zeigen, wie der Neoliberalismus uns ein Stück weit vereinnahmt und das vielleicht auch ganz subtil passiert. Das heißt, wenn ich jetzt mal den Begriff Ideologie benutze und sage, okay, es ist eine Ideologie, dann ist es eine, mit der wir mehr oder weniger alle sozialisiert sind und werden und vielleicht auch an die zentralen Vorstellungen von Neoliberalismus gewöhnt sind, dass sie uns als scheinbar neutral erscheinen oder eben als nicht ideologisch. Was meinst du, wo sich Neoliberalismus versteckt, gerade auch in unserem Alltag? Und wie lässt er sich vielleicht auch sichtbarer machen?
Ja, also in dem Buch Unterwerfung als Freiheit habe ich das untersucht an den Beispielen Bildung, dann bestimmte Ratgeberliteratur, die uns sagen möchte, wie wir unser Leben besser leben, um glücklicher zu werden, Esoterik, Fitness, dann das, was wir für Stars halten, dieses Starwesen sozusagen, dann Castingshows und verschiedene andere Fernsehsendungen und soziale Netzwerke im Internet und auch die Art und Weise, wie wir konsumieren und wie wir uns gesellschaftlich medial über Konsum austauschen. Auch da würde ich sagen, finden wir neoliberale Inhalte. Ich kann natürlich jetzt schlecht all diese Punkte hier darstellen, aber ich will das mal am Beispiel der Ratgeberliteratur deutlich machen. Wenn man diese ganzen Ratgeberbücher, die es so gibt, sich anschaut, und damit meine ich beispielsweise diese kleinen Büchlein, die wir in quasi jeder Bahnhofsbuchhandlung finden, immer gelb, immer in so einem kleinen Regal an der Wand hängen, so ein Mini, weiß nicht, Regal ist das falsche Wort, so ein Mini-Ständer an der Wand hängen, aber eben auch umfangreichere Bücher, wie zum Beispiel Sorge, dich nicht lebe, das ist ein ganz älteres, ganz bekanntes Buch und ähnliche. Diese Dinger verkaufen sich wie Sand am Meer und sie haben im Grunde immer sehr, sehr ähnliche Inhalte, die darauf hinauslaufen, wenn du die richtige Einstellung mitbringst, wenn du das richtige Verhalten an den Tag legst, dann hast du auch Erfolg, ne? Und mit Erfolg kommt dann Anerkennung, Geld und so weiter. Mhm. Und das kann man dann eben auf verschiedene Weise ausbuchstabieren. Das Ganze geht auf eher christlich, religiös geprägte Art und Weise, es geht aber auch atheistisch, das geht auf eine sehr elaborierte Art und Weise, also pseudowissenschaftlich, das geht aber auch sehr heruntergebrochen in ganz wenige Glaubenssätze. Aber der Inhalt ist eben immer gleich. Du bist selbst verantwortlich für dein Leben. Und das kommt dann so daher als Lebenshilfe, als ein Versuch, Menschen zu helfen, mit diesem Leben in dieser Gesellschaft klarzukommen, transportiert aber genau diese Inhalte, die aus meiner Sicht eben mitverantwortlich dafür sind, dass viele Menschen nicht zufrieden sind mit ihrem Leben, nämlich du musst Selbstverantwortung übernehmen, du bist selbstverantwortlich für dein Leben. Und was damit eben auch einhergeht, und da wird es spätestens dann politisch oder wird das politisch offensichtlich, Gesellschaft, Staat, wird von jeder Verantwortung freigesprochen. Es ist eben nicht mehr der Markt, der irgendwelche falschen Ergebnisse produziert, die man vielleicht besser korrigieren sollte. Dann ist es eben nicht mehr die Gesellschaft, die Gemeinwohl in irgendeiner Weise verwirklichen sollte, sondern jeder Mensch ist es selber, der dafür sorgen soll, dass sein Leben funktioniert.
Jetzt hast du dann in dem anderen Buch eben, was ich schon angesprochen hatte, gefragt, warum Menschen das mitmachen und hast 18 Perspektiven bemüht von 18 anderen Denkern und Denkerinnen und ich habe mich gefragt, wer kommt da zu Wort und vor allem warum? Also wie hast du diese 18 Perspektiven auch ausgewählt?
Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Autorinnen und Autoren, die ich mir da angeschaut habe. Das sind welche, die noch leben, andere, die leben eben nicht mehr. Das sind Linke überwiegend dabei, aber da ist zum Beispiel auch Hayek als ein ganz wichtiger Neoliberaler mit dabei. Das sind welche dabei, die man vielleicht weder als links noch als neoliberal bezeichnen würde, sondern vielleicht eher als konservativ wie Max Weber zum Beispiel. Kriterium bei der Auswahl war, dass ich möglichst viele Aspekte empirischer und theoretischer Art aufgreifen wollte. Was heißt das? Empirischer Art heißt, ich habe ja gerade genannt, welche gesellschaftlichen Bereiche ich in Unterwerfung als Freiheit analysiert habe. Und es ging mir darum, hier möglichst viele von diesen Bereichen und noch 2, 3 weitere auch aufzugreifen. Das war ein Kriterium, nachdem ich die Autorinnen und Autoren ausgesucht habe. Das zweite, eher theoretisch, war, dass ich eben auch sozusagen von der Herangehensweise dieser Autorinnen und Autoren sehr vielfältige Ansätze präsentieren wollte. Natürlich kann man sich denken, wenn es 18 sind, das sind nicht alle, die man hätte heranziehen können. Das war auch nicht mein Anspruch.
Wie ist denn deine ganz, persönliche, aber vielleicht auch berufliche Perspektive? Also du hast ja am Anfang angesprochen, du bist hauptamtlicher Gewerkschafter. Welche Einblicke bekommst du denn in deinem Berufsleben vielleicht auch in das Thema?
Also zum einen das, was ich eingangs schon beschrieben habe, als Motivation für das Ganze. Ich stelle einfach immer wieder fest, dass dieses neoliberale Denken offensichtlich tiefer verhaftet ist, als einfach nur in einer bestimmten Überzeugung zu einer wirtschafts- oder sozialpolitischen Frage. Da ist einfach, das steckt einfach tiefer in den Menschen und du kannst dir denken, dass ich das ein oder andere, den einen oder anderen Vortrag auch schon zu der ganzen Thematik, zu den Büchern gehalten habe und das auch gar nicht so selten im gewerkschaftlichen Umfeld, bei Betriebsräten und Ähnliches, da ernte ich schon viel Kopfnicken. Offensichtlich machen viele meiner Kolleginnen und Kollegen ganz ähnliche Erfahrungen. Aber auch ein weiteres Thema ist natürlich die Frage, gerade für mich als Gewerkschafter, in welchem Umfang sind Menschen bereit, sich in Gewerkschaften, aber sicherlich auch, was weiß ich, in Parteien, in Bürgerinitiativen, meinetwegen auch in Kirchen, für die eher religiösen Leute, in welchem Umfang sind Menschen bereit, sich noch in Organisationen zusammenzuschließen, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten? Und wir wissen, das passiert in immer geringerem Umfang. Und ich würde schon meinen, dass das auch damit zu tun hat, dass dieses Denken, du bist selbst verantwortlich, da ist ein Markt, an dem kannst du Erfolg haben und wenn du dich ordentlich anstrengst, dann hast du Erfolg, dann brauchst du nicht sozusagen deine Interessen politisch vertreten zu wollen. Die Überzeugung, die hat sich schon bei vielen Menschen festgesetzt. Das, glaube ich, stellen wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter eben auch sehr schnell und häufig fest.
Das heißt, diese Verlagerung auf das Individuum und weg quasi von der Gruppe, vom Kollektiv, aber auch von der politischen Ebene ist quasi, wenn ich das richtig verstehe, einer der Gründe, warum Menschen sowas mitmachen. Konntest du noch andere Punkte rausarbeiten, warum die Leute da mitgehen, warum sie nicht oder nicht stärker dagegen aufbegehren?
Also ein Aspekt ist sicherlich auch das, was wir gemeinhin als autoritären Liberalismus bezeichnen. Ich habe das nur ganz kurz in dem Warum Menschen sowas mitmachen Buch drin, aber ist trotzdem ein wichtiger Punkt, den Naomi Klein eben so stark gemacht hat. Sie betont ja in ihrem Buch Schocktherapie, dass Neoliberalismus sich eben nicht nur durch Überzeugen, durch, ich sag mal, weiche Methoden durchsetzt, sondern in bestimmten Punkten auch mit Gewalt, mit Krise, mit Unterdrückung, mit Repression. Das sollte man, glaube ich, insgesamt nicht aus dem Auge verlieren, auch wenn das sicherlich in unserem Alltag vermutlich der nicht ganz so wichtige oder nicht ganz so häufig zu beobachtende Punkt ist. Sehr viel häufiger wenn auch sicherlich nicht, oder sehr viel umfangreicher, wenn auch vielleicht nicht unbedingt unmittelbar spürbar, ist, glaube ich, die Angst, die die Menschen haben. Also wenn man befürchtet, im Fall von Arbeitslosigkeit ins Nichts zu fallen, dann ist man sehr schnell bereit, sehr vieles zu akzeptieren an Schweinereien, die einem beispielsweise vom Arbeitgeber aufgezwungen werden oder auch von der Politik. Also Angst, gesellschaftliche Erwartungen, die an einen von außen herangetragen werden, die spielen, glaube ich, eben auch eine ganz entscheidende Rolle. Aber, und das ist ein Punkt, den wir vielleicht als Linke auch gern mal vergessen, viele Menschen empfinden das, was sie im Neoliberalismus leben können, tatsächlich als Freiheit. Ich habe mein Buch ja Unterwerfung als Freiheit genannt. Insofern, ich glaube schon, dass das faktisch eine Unterwerfung ist. Aber die Frage ist halt, empfinden das die Leute immer so? Und wahrscheinlich tun sie das eben nicht oder ganz sicher tun sie das eben nicht. Das darzustellen ist Anliegen meiner beiden Bücher. Die Menschen empfinden sehr oft die Möglichkeiten, die dieser Neoliberalismus ihnen bietet, tatsächlich als etwas Positives, als Freiheit. Also wer mal, das ist mal ein Beispiel, was ich immer ganz gerne bringe, wer mal gesehen hat, wie so ein Bus einer großen deutschen Castingshow sich in einer Großstadt aufbaut und wie die Schlange davor stehen, also da wird sich jede Gewerkschaft, jede Kirche die Hände reiben, wenn sie die Hälfte der Leute irgendwie bei einem Eintrittsgespräch oder wie auch immer für sich gewinnen könnte. Also das ist wirklich im negativen Sinne beeindruckend. Das machen die Leute, die stehen da aber nicht, weil sie irgendwie geprügelt werden oder weil sie Hartz IV verlieren, wenn sie da nicht stehen, oder weil sie keinen Job kriegen, wenn sie da nicht stehen, sondern die stehen da, weil sie das mit Hoffnung verbinden, weil sie das mit einer Perspektive verbinden, vielleicht eben auch mit Freiheit. Und da, den Aspekt sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen.
Enthalten denn diese 18 Sichtweisen, diese 18 Perspektiven auf Neoliberalismus auch Ideen, wie es anders gehen könnte, also lässt sich beispielsweise vielleicht auch was ableiten, Strategien auch Neoliberalismus zu unterminieren oder andere in eine andere Form sich zu bewegen?
Aus meiner Sicht kann die Lösung nur darin liegen, den Weg zu beschreiten hin zu einer solidarischeren Gesellschaft, in der Menschen auch endlich wieder ihre eigenen Interessen vertreten und in der man es zulässt, dass Interessen auch richtig aufeinander knallen, Interessenwidersprüche deutlich werden. In die Richtung müsste, glaube ich, eine bessere Gesellschaft sich orientieren. Wie konkret man das jetzt aber umsetzt, dazu habe ich in beiden Büchern nichts geschrieben. Das wäre vielleicht die Aufgabe eines dritten Buches, ja.